ich bin Luisa Neubauer und ich stehe am Strand von Borkum, denn genau hinter mir soll ein neues Erdgasfeld eröffnet werden, möglich gemacht von der Regierung in Berlin und in Niedersachsen. Klingt absurd, ist es auch.
Bei dem neuen Erdgasprojekt, von dem die Klimaaktivistin Luisa Neubauer spricht, gab es in dieser Woche eine neue Entwicklung. Was genau, darüber sprechen wir in dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Klima-Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter und der Taz. Mein Name ist Verena Kern, ich bin Chefredakteurin von Klimareporter.
Und ich bin Susanne Schwarz, ich leite das Ressort Wirtschaft und Umwelt bei der Taz. Hi. Heute ist der 16. August 2024 und wir sprechen wie jede Woche über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Und das sind diesmal: Zehntausende in Europa sind im vergangenen Jahr durch Hitze gestorben. Niedersachsen hat Erdgasbohrungen in der deutschen Nordsee genehmigt. Und die FDP will den klimaschädlichen Autoverkehr mit einem Pro-Auto-Programm noch stärken.
Genau, wir fangen an mit den Folgen der zunehmenden Extremhitze. Mehr als 47.000 Hitzetote hat es in Europa im vergangenen Jahr gegeben. Das ist eine wirklich sehr große Zahl. Und diese Zahl stammt aus einer neuen Studie, die im Fachmagazin Nature Medicine erschienen ist und vom Barcelona Institute for Global Health erstellt wurde. Einige Medien haben auch darauf hingewiesen, dass diese 47.000 Hitzetote zugleich aber auch ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Vorjahr sind. Da waren es nämlich fast 62.000 Hitzetote. Und das scheint darauf hinzudeuten, dass es mittlerweile etwas besser gelingt, sich an die Hitze anzupassen. Und das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an, um das einzuordnen.
Genau, also das Barcelona Institute for Global Health, das ist ein spanisches Forschungsinstitut, das mit Universitäten und Regierungsbehörden zusammenarbeitet und Gelder von gemeinnützigen Stiftungen bekommt. Und dieses Institut hat auch letztes Jahr schon eine Studie vorgelegt zu den Hitzetoten in Europa. Darüber haben wir hier im Podcast auch letztes Jahr schon geredet. Das ist Folge 137, falls ihr da nochmal nachhören wollt. Und das Ergebnis war, wie gesagt, dass es im Jahr 2022 fast 62.000 Hitzetote in Europa gegeben hat. Und dazu muss man sagen, untersucht wurden jetzt nicht nur die 27 EU-Länder, sondern es geht um das geografische Europa. Also in der Studie sind 35 europäische Länder drin, darunter auch Großbritannien oder die Schweiz. Genau, mit zusammengenommen rund 530 Millionen EinwohnerInnen.
Ja, und die Forschenden haben für ihre Studie Sterbedaten des Europäischen Statistikamtes verwendet und sie haben diese Daten mit Temperaturaufzeichnungen in Verbindung gebracht. Das heißt, was sie da vorlegen, das ist keine Zählung, sondern eine Modellierung, eine Schätzung. Ja, das geht halt auch nicht anders, weil auf den Totenschein, da steht ja nicht, diese Person ist an Hitze gestorben, sondern da steht eher sowas wie Herz-Kreislauf-Versagen, was durch Hitze eben massiv begünstigt wird. Deshalb kann man die Zahl der Hitzetoten nur indirekt ermitteln. Das Robert-Koch-Institut, das hier in Deutschland zuständig ist, das macht das auch so.
Bei der aktuellen Studie kommen die Forschenden auf ja eben die gut 47.000 Fälle für das Jahr 2023, also weniger als im Vorjahr. Dabei war 2023 ja das bislang heißeste Jahr. Also intuitiv würde man sagen, das wäre ja schlüssig, wenn auch die Zahl der Hitzetoten noch höher ausfallen würde oder ausgefallen wäre, ist sie aber nicht. Und die Frage ist jetzt, warum?
Die StudienautorInnen vermuten, dass die Gesellschaft sich doch mittlerweile etwas besser anpasst an die Hitze. Also das heißt, dass es Hitzeschutzpläne gibt mittlerweile, dass mehr informiert wird, wie man sich vor Hitze schützen kann, dass es insgesamt eine größere Sensibilität für das Thema gibt, dass auch am Arbeitsplatz mehr darauf geachtet wird und so weiter. Jedenfalls ohne solche Anpassungsmaßnahmen könnte die hitzebedingte Sterblichkeit laut der Studie um 80% höher liegen. bei den Menschen, die schon über 80 sind, sogar um 100%.
Es ist übrigens gut möglich, und darauf machen die StudienautorInnen auch selber aufmerksam, dass sie in ihrer Studie die Hitzesterblichkeit noch unterschätzen, weil die Daten, die ihnen zur Verfügung stehen, nicht exakt genug sind. Das Europäische Statistikamt, es hat nur wöchentliche Sterbedaten, nicht tägliche. Und das macht es schwieriger, die Zahl der Hitzetoten ganz genau zu ermitteln. Und die AutorInnen sprechen davon, dass es deshalb sogar bis zu 58.000 Hitzetote im vergangenen Jahr gewesen sein könnten, statt der 47.000.
Auf jeden Fall gibt es keinen Grund zur Entwarnung, das muss man leider sagen. Denn, und darauf verweisen die Forschenden eben auch ausdrücklich, es gibt eben Grenzen der Anpassung. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass wir uns immer besser auf die zunehmende Hitze einstellen können und die Zahl der Hitzetoten dann immer weiter sinkt. Ja, also besonders schwierig wird es in Südeuropa. Dort ist die Zahl der Hitzetoten laut Studie ganz besonders hoch. Vor allem in Griechenland, Bulgarien, Italien, Spanien, Zypern, Portugal. Und ganz besonders stark betroffen sind auch ältere Menschen, vor allem Personen über 80. Ja, und ganz besonders stark betroffen sind auch Frauen. Das hat sich auch in der Studie vom vergangenen Jahr gezeigt. Deutlich mehr Frauen als Männer sterben hitzebedingt. Bei den Frauen ist die Sterblichkeit aufgrund von Hitze um 55% höher als bei den Männern. Ja, und das gilt eben nicht nur für ältere Menschen, sondern für alle Altersgruppen.
Jetzt kommen wir zu unserem zweiten Thema. Und zwar hat das Niedersächsische Landesamt für Bergbau Erdgasbohrungen unter der Nordsee erlaubt. Das niederländische Unternehmen OneDias will gut 20 Kilometer vor Borkum eine Bohrplattform im Meer errichten, auf niederländischem Gebiet eigentlich, aber eben nur wenige hundert Meter von der deutschen Grenze entfernt und direkt vor der Tür des Nationalparks und Welterbes Wattenmeer, also einem sehr, sehr sensiblen Ökosystem. Und von dieser Plattform aus sollen ein niederländisches Gasvorkommen und auch mehrere deutsche unter dem Meeresboden erschlossen werden. Und mit dieser Genehmigung, übrigens für 18 Jahre, ist OneDias jetzt ein erhebliches Stück weiter bei diesen Plänen.
Genau, damit ist aber immer noch nicht alles genehmigt, was das Projekt braucht. Die Deutsche Umwelthilfe hatte geklagt gegen die Genehmigung von einem Seekabel zum nahegelegenen Windpark Rifgat, das die Plattform mit Strom versorgen soll. Ja, auch lustig, da soll klimaschädliches Erdgas gefördert werden, aber immerhin ist die Plattform erneuerbar versorgt. Da hat das zuständige Gericht jedenfalls geurteilt, der Bau von diesem Kabel gefährdet womöglich das Ökosystem am Meeresboden. Die Genehmigung war wahrscheinlich rechtswidrig. Die stoppen wir vorsorglich im Eilverfahren, bis wir da sicher sind. Und darüber haben wir ja letzte Woche hier im Podcast gesprochen.
Und es fehlt auch noch das völkerrechtliche Abkommen zwischen den Niederlanden und Deutschland. Das ist erforderlich, weil es ein grenzüberschreitendes Projekt ist. Und das heißt, der Ball, der liegt jetzt bei der Bundesregierung. Das Auswärtige Amt und das Wirtschaftsministerium sind zuständig, also zwei von den von Grünen geführten Ministerien. Und das ist natürlich ein Dilemma, denn dieses Projekt ist ein fossiles Projekt, schlecht fürs Klima. Und das werden die AnhängerInnen der Grünen natürlich sicher nicht toll finden, wenn ihre Spitzenleute den Weg dafür freimachen. Auf jeden Fall gibt's auch schon Proteste der Klimabewegung, unter anderem von Fridays for Future. Die sagen, dieses Gas brauchen wir nicht, erst recht nicht, wenn wir die Energiewende, wie versprochen, vorantreiben. Und vor allem die internationale Botschaft wäre fatal. Also wie soll man von anderen, von ärmeren Ländern verlangen, ihr Öl oder Gas im Boden zu lassen und kurzfristig zumindest auf Einnahmen zu verzichten, wenn das nicht mal so reiche Länder wie Deutschland oder die Niederlande machen.
Damit kommen wir zu unserem dritten Thema. Die FDP-Parteispitze will Autofahren in Innenstädten attraktiver machen. Ja, genau, wo alle Welt darüber nachdenkt, wie man Städte sicherer und ruhiger und gesünder und leerer und kühler machen könnte, was weniger Autos bedeuten würde. Da will die FDP genau das Gegenteil tun. Mhm. Das Pro-Auto-Programm beinhaltet mehrere Punkte. Zum Beispiel, Parken soll kostenlos sein oder als Flatrate angeboten werden. Ampelschaltungen sollen für eine grüne Welle für Autos sorgen. Und es soll weniger neue Fahrradstraßen und Fußgängerzonen geben. So will die FDP erreichen, dass Autos flüssiger fahren können, dass das Autofahren attraktiver wird.
Das ist natürlich ganz großer Wahnsinn, wenn man in einer 1,2 Grad Welt lebt, die jetzt auch schon mal ein Jahr lang über 1,5 Grad lag, in der Zehntausende durch Hitze sterben, Menschen ihr Hab und Gut in Fluten verlieren und so weiter. Denn Autos sind eben der größte Grund dafür, dass Deutschland seine Klimaziele im Verkehrssektor immer wieder verfehlt. Insgesamt wird dieser Bereich im kommenden Jahr wohl für rund 145 Millionen Tonnen CO2 verantwortlich sein. Und der Straßenverkehr verursacht davon rund 140 Millionen Tonnen. Also selbst wenn hypothetisch der inländische Flug-, Schiffs- und Schienenverkehr komplett eingestellt würde, wäre das Verkehrswesen noch viel zu klimaschädlich. Und natürlich kann man E-Autos nutzen und die perspektivisch nur mit Ökostrom herstellen und laden. Dann sind die irgendwann auch quasi klimaneutral. Aber erstens ist es natürlich noch lange nicht so weit. Und zweitens verbrauchen die dann ja immer noch Ressourcen und auch Platz in der Stadt und verursachen Unfälle mit Toten und so weiter. Also ja, dass Autos weniger werden müssen, liegt eigentlich auf der Hand.
Ja, und entsprechend gibt es auch große Empörung bei den Grünen und bei KlimaaktivistInnen und so weiter. Und das ist ja auch zu erwarten. Was ich bemerkenswert finde, ist, dass Kritik auch von ganz anderer Seite kommt, nämlich von den Städten. Sowohl der Städte- und Gemeindebund als auch der Deutsche Städtetag, die haben sich schnell geäußert und sehen die Pläne sehr, sehr, sehr kritisch. Erstens wollen sie nicht, dass die Bundesregierung ihnen so in ihre Stadtplanung reinredet. Und zweitens muss man ja auch sagen, Kommunen nehmen mit der Erhebung von Parkgebühren Geld ein, das sie wirklich dringend brauchen. Würde man sie jetzt zwingen, darauf zu verzichten, hätten sie ja noch weniger Mittel und sie sind ja sowieso in vielen Fällen total klamm. Ich habe schon überlegt, ob die FDP so einen Vorschlag macht, weil sie kommunalpolitisch eben nicht so eine große Rolle spielt, also nicht so viele BürgermeisterInnen stellt, denn da hätte sie ja bestimmt auch innerparteilich starken Gegenwind. Aus SPD und Union, die ja jetzt auch nicht für Anti-Auto-Politik bekannt sind, kam auch Kritik. Ja, und mal noch kurz zum Vergleich. In deutschen Großstädten gibt es 44 BürgermeisterInnen von der SPD, 20 von der CDU, 4 von den Grünen und nur 2 von der FDP. Danach kommt noch die Linke mit nur einem.
Gibt es denn auch Leute, die das gut finden, was die FDP da macht? Ja, gibt es wenige, und zwar zum Beispiel den Einzelhandelsverband HDE. Der sagt, das Auto sei für einen Großteil der InnenstadtbesucherInnen eben das entscheidende Verkehrsmittel. Und da wäre jetzt natürlich erstmal die Frage, stimmt das denn? Zweitens.
Ja, und Susanne, was ist eigentlich mit den Menschen, die in der Innenstadt leben?
genau, das ist die Frage, ob die auch als BesucherInnen jetzt hier zählen oder oder ausgeblendet wurden. Genau, aber selbst wenn das stimmt, kann man ja auch zweitens fragen, ob das so bleiben muss oder ob das so bleiben sollte vor allem. Und drittens impliziert das ja, das Auto sei bisher ja in irgendeiner Weise benachteiligt oder so. Und das ist natürlich Quatsch. Also wenn man sich anguckt, wie viel direkte und indirekte Subventionierung es für das Auto gibt, wie viel öffentlichen Raum für Parkflächen und so weiter. Also in den vergangenen Jahrzehnten wurden Städte ja sehr auf das Auto ausgerichtet.
Ja, und es wäre gut, wenn das sich ein bisschen ändern würde. Ja, und für heute sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Schön, dass ihr zugehört habt. Ja, und abonniert uns gerne in eurer Podcast-App und lasst uns auch eine Bewertung da, wenn ihr uns gerne hört. Und wenn ihr uns direkt erreichen wollt, schreibt gerne an klima-update@klimareporter.de. Und jetzt wünsche ich allen ein sehr schönes Wochenende.
Von mir auch. Ciao. Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.